Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Sklaverei, Frankreich, ja. Amerika, ja. Deutschland, nein, sagt das Bauchgefühl. Stimmt das? Immerhin war, als der deutsche Nationalstaat entstand, das Zeitalter der Sklaverei vorbei. Also ein Fall von Gnade der späten Geburt. Gunnar Lammert-Türk wollte es etwas genauer wissen.
Die deutschen Kaufleute, die in westeuropäischen Hafenstädten wie Bordeaux oder Lissabon oder Cadiz niedergelassen waren, um sich dort in den Kolonialhandel der entsprechenden Mächte einzuklinken, gehörten natürlich zu dieser merkantilen Oberschicht, zu der Handelselite der Städte. Und ein Beispiel wäre Ludger oder Rodrigo, wie er sich in Cádiz in Spanien nannte, Schröder. Und als dieser Ludger Schröder 1709 ein Testament schrieb, da vermachte er seine Sklaven Juan Antonio und Isabel Maria seiner Ehefrau.
Rodrigo Schröder, von dem der Historiker Klaus Weber erzählt, war einer von vielen deutschen Kaufleuten, die im 17. Jahrhundert an die Westküste Europas gezogen waren, um Handel zu treiben. Haussklaven zu halten und gar drei zeigte außergewöhnlichen Wohlstand an. Den hatte Schröder als Lieferant von Schiffsausrüstungen spanischer Seehändler erlangt. Ihre Schiffe transportierten Sklaven in die Plantagen Mittel- und Südamerikas und brachten von dort vor allem Zucker zurück. Schröder war aber auch ein überaus erfolgreicher Leinenhändler. Leinen, das war ein Produkt, mit dem man gute Geschäfte machen konnte, schon seit dem Mittelalter. Und im Gegenzug bekamen die Händler ersehnte Luxusgüter aus dem Orient und aus Asien, wie Baumwolle und Seide, Indigo, Muskat, Pfeffer, Zimt, Nelken, Kaffee und Zucker. Den ließen europäische Geschäftsleute bald auch selbst herstellen. Den ersten eigenen Zuckerrohrplantagen auf Kreta, Malta und Rhodos folgten solche an der Südostküste Spaniens, auf den Kanaren und Madeira. Hier wurden bereits Sklaven aus Westafrika eingesetzt. Dann brachte Kolumbus Zuckerrohrsetzlinge in die neue Welt und damit begann auch der transatlantische Handel mit Sklaven aus Westafrika. Mit dabei süddeutsche Leinenhändler und Finanziers. Auftraggeber das spanische Königshaus.
Die Welser verpflichteten sich von 1528 an 4000 afrikanische Sklaven nach Hispaniola zu liefern. Und das erste im Rahmen dieses Kontrakts gecharterte Schiff überquerte 1528, also im selben Jahr schon mit 215 gefangenen Afrikanern und Afrikanerinnen, den Atlantik. Und der gesamte Vertrag war innerhalb von 10 Jahren erfüllt.
Auch die Fugger stiegen in den Zuckeranbau ein und in der Folge weitere deutsche Händler und Kaufleute. Eine wichtige Rolle spielte deutsches Leinen. Geringe Lohnkosten und für den Flachsanbau geeignetes Klima machten es unschlagbar. Leinen war eine wesentliche Tauschware für den Erwerb der Sklaven und es war ihre Arbeitsbekleidung. Einer, der Sklaven für die französischen Kolonialplantagen beschaffte, war der aus Sundwig bei Iserlohn stammende Transportunternehmer Friedrich Romberg.
In den 1780er Jahren gründete er eine eigene Reederei für den Sklavenhandel in Bordeaux, gemeinsam mit zwei Kompagnons, den Gebrüdern Valquier. Das waren Brüsseler Bankiers. Das war die größte Sklavenhandelsgesellschaft in Bordeaux. Bordeaux war nach Nantes der zweitwichtigste Sklavenhandelshafen in Frankreich. Sie versorgten vor allen Dingen Saint-Domingue, die größte französische Kolonie in den Antillen, mit Sklaven. Und man muss sich vergegenwärtigen, dass dieser kleine Flecken, das heutige Haiti, im 18. Jahrhundert etwa 3/4 des gesamten Zuckers produzierte, der in der westlichen Hemisphäre produziert wurde.
Die Beteiligung von Deutschen am Sklavenhandel war zumeist nicht so offensichtlich. In der Regel segelten die Schiffe, die sie charterten, unter portugiesischer Flagge. Unbekannt war die Beteiligung am Sklavenhandel in den deutschen Ländern allerdings nicht. Denn immer wieder wurden hier neben Gefangenen aus den Kriegen mit dem Osmanischen Reich auch afrikanische Sklaven verkauft und verschenkt. Und getauft. Die Historikerin Renate Dürr, die die lutherischen Taufen von Sklaven untersucht hat, gibt ein Beispiel aus einer Taufpredigt.
Benjamin Textor sprach im Jahre 1686 von einer Sklavin, deren neugeborenes Kind er nun taufe. Und ich zitiere aus der Taufpredigt: Die Mutter ist jure belli an ihrem Gefangennehmer verfallen, von dem ist sie durch einem anderen um ein gewiss Stück Geld als eine Sklavin rechtmäßig erkauft worden.
In den Taufpredigten erfuhren die Menschen in den deutschen Städten und Dörfern auch, woher die getauften Sklaven kamen. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden Sklaverei und Sklavenhandel international geächtet. Zur selben Zeit aber wurde der afrikanische Kontinent kolonial unterworfen. Eine der Rechtfertigungen dafür war der Kampf gegen den innerafrikanischen Sklavenhandel. Ziemlich zynisch, wenn man sich die Verflechtung von Kolonialkriegen mit europäisch-afrikanischer Sklaverei und einer lokalen Elite vergegenwärtigt. Ein Beispiel: der König von Dahomey, Béhanzin.
Der König von Dahomey benötigte für den Kampf gegen die Franzosen moderne Waffen und erhielt sie über die deutsche Firma Wölber und Brohm und den Waffenhändler und Waffeninstrukteur Leopold Witt 5000 moderne Gewehre, ein Maschinengewehr und ein Dutzend leichter Kanonen der Marke Krupp. Bezahlt wurden diese Waffen unter anderem mit Sklaven, die Béhanzin an deutsche, portugiesische und belgische Reeder lieferte und die wiederum transportierten die Sklaven nach Kamerun, nach Togo, nach Belgisch-Kongo und auf die portugiesische Insel São Tomé.
Dieser verdeckte Sklavenhandel flog auf. Nach dem Sturz des Königs von Dahomey 1894 musste in Berlin der Leiter der Kolonialabteilung im Auswärtigen Amt, Paul Kaiser, zugeben, dass Deutsche Sklaven gegen Waffen getauscht und diese in den deutschen Kolonien Kamerun und Togo eingesetzt hatten. Die systematische Sklaverei war allerdings vorbei, als das Deutsche Reich entstand. Die Beteiligung deutscher Geschäftsleute am Handel mit Sklaven und an der Plantagensklaverei hatte in den Jahrhunderten davor stattgefunden. Ganz vorne dabei Leinenhändler und Finanziers. Davon geben die Ladelisten der nach Übersee gefahrenen Schiffe Auskunft. Freilich sind diese deutschen Anteile an der Sklavereigeschichte nicht so leicht erkennbar, weil die Schiffe für den Handel mit Sklaven, Zucker und anderen Gütern, wie gesagt, zumeist nicht unter deutscher Flagge fuhren.
Sondern unter portugiesischer, britischer, französischer, niederländischer Flagge. Und nicht wenige dieser Familien wurden bald niederländische Bürger oder englische Untertanen. Und das hat dann wieder zu der Unsichtbarkeit beigetragen.
Sklaverei. Wer auf die Suche geht, wird auch in der deutschen Geschichte fündig. Gunnar Lammert-Türk war das mit ein paar historischen Befunden.